Jetzt schaue ich wieder aus meinem Zimmer in die erleuchteten Fenster des Vincentius-Krankenhauses. Ich befinde mich im gegenüberliegenden Gästehaus der Klinik, inmitten der Heidelberger Altstadt. Eine schmale Gasse trennt mich von dem, was drüben geschieht. 2 Wochen lang werde ich den Alltag auf der Palliativstation begleiten. Erfahren, wie das ist, wenn das Leben zu Ende geht. Heute Morgen war ich das erste Mal in den gegenüberliegenden Zimmern, habe den Leiter der Station bei seiner Visite begleitet. Wir trafen auf einen 53-jährigen Mann, der mit weit geöffneten Augen auf dem Krankenbett lag und nicht mehr ansprechbar war. Auf Berührungen reagierte er nur noch mit vagen Abwehrreflexen. Er wird sterben.
Beispielsweise bei einer Hirnblutung kann das durchaus sein, dass Sie das Gefühl haben, der guckt, aber er sieht nichts. Ja, man kommt nicht in eine Kommunikation. Und das ist typisch für eine zerebrale, also für eine Beteiligung des Gehirns, im maximalen Fall für eine große Blutung, die er gehabt hat.
Die Zeit, die noch bleibt. Feature von Reinhard Schneider.
Heute habe ich Erich Lehn kennengelernt. 76 Jahre alt, ehemaliger Chemiefacharbeiter. Auf der Station seit 2 Tagen. Und Irmgard Böhner, 75, ist seit 3 Wochen hier.
Naja, ich bin eben damals, als das dann rauskam, von 100 auf 0 gefallen. Ich war Physiotherapeutin. Ich war Pilotin, hatte eine Firma, ein Flugunternehmen, hatte eine Praxis. Also war von meinem Leben von 100% auf null.
Ich sehe, dass es verbessert durch gewisse Medikamente. Und das gibt mir Hoffnung. Gib mir einfach Hoffnung.
Wir sehen hier Menschen, seien es jetzt unsere Patienten, seien es die Angehörigen, immer in Krisensituationen. Es sind immer extreme Situationen, wo wir Menschen erleben, in der ganzen Bandbreite ihrer Emotionalität und ihres Erlebens. Also das ist sicher, es geht einfach in jedem Zimmer um wesentliche Themen.
Ich habe mit der Sozialarbeiterin Ulrike Bock gesprochen und Angehörigen. Mit Gernot Asche, einem Facharzt für Chirurgie, der täglich seine Frau besucht.
Ich habe mir abgewöhnt, zu planen oder weiterzudenken. Ich lebe von einem Tag auf den nächsten. Ich weiß nicht, was mich nächsten Tag erwartet. Und mit dem, was da kommt, muss ich zurechtkommen. Sag mal, man denkt natürlich, wie geht's weiter. Aber im Moment ist mir das zu anstrengend. Irgendwie wird's weitergehen. Ich habe eine Familie und meine Kinder stehen zu mir. Wir sind 40 Jahre zusammen. Und meine Frau ist erst 61, das ist ja noch kein Alter.
Heute ist es ja so, dass wir eine Palliativmedizin und die Hospizbewegung nebeneinander haben. Die Palliativmedizin, so sagt der Name ja schon, beschäftigt sich eben sehr viel mit der Medizin. Das schließt nicht aus, dass auch die Sterbebegleitung beinhaltet sein kann, aber medizinische Maßnahmen stehen im Vordergrund.
Der stellvertretende Leiter der Station Jens Kessler und dann auch Hubert Badenheuer, Leiter der Station und des Zentrums für Schmerztherapie und Palliativmedizin an der Universität Heidelberg, haben mir erklärt, mit wem sie es als Ärzte hier zu tun haben.
Die Patienten, die wir hier, sagen wir mal, zu 95% betreuen, sind Tumorpatienten. Wenn man die Zahlen sieht, die wir betreuen, dann sind das circa 280 bis knapp unter 300 Patienten pro Jahr. Was noch zu erwähnen ist, 60% unserer Patienten versterben tatsächlich auf der Station. Und 40% gehen nochmal entweder ins Hospiz oder nach Hause, wenn die Familie sich in der Lage sieht, die Angehörigen zu betreuen.
Ja, ich kann jetzt nicht hoffen in dem Sinne, dass er gesund, weil der Doktor hat gesagt, er wird nicht gesund. Ich sag's ihm aber nicht, er hofft ja auch. Also das ist schon für mich. Und meine Kinder, die meinen auch. Also die sind dieselbe Meinung und die sehen das auch. Die hoffen vielleicht, dass der gesund wird, aber die glauben es nicht so.
Unsere Geschichten, unsere beruflichen Geschichten sind ja jetzt keine Partygeschichten. Also wir können ja uns nicht entlasten, wie es viele andere machen, indem sie auf dem Fest mal gerade irgendwie mal kurz erzählen, stellt euch vor, was ich erlebt habe. Also da schmeißen wir ja die lustigste Party, das geht gar nicht. Ja, also das fällt flach. Aber wir brauchen natürlich Menschen, wo wir einfach das loswerden können. Und es tut auch gut, ein sehr lebendiges Umfeld zu haben.
Also wir haben unsere Rituale, sage ich mal. Wenn jemand verstorben ist in dem Zimmer, dann ist unser Ritual, dass wir sagen, wir müssen die Fenster aufmachen, dass die Seele rausfliegen kann. Also das brauchen wir für uns, ja.
Seit 2 Tagen gilt mein Blick vor allem dem am hellsten erleuchteten Fenster. Von meinem Gästezimmer aus sehe ich, wie Menschen in das Zimmer treten, wie sie ratlos umherlaufen, gestikulieren, reden und wieder hinauslaufen. Ein unregelmäßiges Kommen und Gehen. Zwischenzeitlich verharren ein Mann und eine Frau am Fußende des Krankenbetts. Eine andere Frau sitzt auf dem Heizkörper am Fenster. Im Bett der Mann mit dem erstarrten Blick, der keine Reaktionen mehr zeigt. Die grelle Beleuchtung des Zimmers war sein letzter Wunsch. Falls ihn das jetzt quält, hat er keine Chance, das zu verändern. Am nächsten Morgen bin ich wieder drüben. Es ist Visite.
Gut.
12 Patienten sind zu betreuen. 2 werden in den nächsten Tagen vom Krankenhaus in eine häusliche Pflege überführt. Einer überlegt den Wechsel in ein Hospiz. Die anderen Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand.
Wie lange ist er eigentlich schon bei uns?
Lange.
Professor Badenheuer erklärt, dass im medizinischen Normalbetrieb bei Todkranken oft zuvor noch sämtliche therapeutischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Das kann sinnvoll sein. Es gibt aber auch Fälle, in denen aufwendige Therapien fortgesetzt werden, obwohl sie aussichtslos sind. Unheilbarkeit ist nicht vorgesehen.
Also das Heilen ist eine Aufgabe des Arztes, aber das fachkompetente Helfen ist eine zweite Aufgabe des Arztes. Und am schlimmsten finde ich den Begriff, den ich eben gewählt habe, dass ein Arzt sagt, wir können Ihnen nicht mehr helfen, gehen Sie nach Hause zum Sterben. Das darf in unserem das ist nicht mein Berufsbild des Arztes. Also ich als Arzt bin derjenige, der eine hervorragende Ausbildung genossen hat, jetzt in den Kerngebieten, die für die Palliativmedizin notwendig sind, erfahren hat und der diese Fachkompetenz anwendet in unserem Bereich, um dem Patienten zu helfen, bis zuletzt zu helfen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wo ich Ihnen recht gebe, ist, wir haben über viele Jahre an diesem heilenden Begriff festgehalten und wenn einer verstorben ist, auf dem OP, dann haben wir das immer als Versagen erkannt. Aber ich glaube, das ist eine falsche Interpretation. Und die ist von Anfang an falsch gewesen.
Inzwischen gibt es in Deutschland 300 Stationen der Palliativmedizin. Die Grenzen therapeutischer Maßnahmen werden dort anerkannt und das Sterben eines unheilbar Kranken wird akzeptiert und als ein normaler Prozess begriffen. Das schließt medizinische Maßnahmen nicht aus. Sie sind nur anders. Dem nahenden Lebensende wird der gleiche Wert zugeschrieben wie der Geburt. 2 gegensätzliche Ereignisse, die beide eint, dass sie der Fürsorge und Hilfe bedürfen. Das Monochord mit 22 gleichgestimmten Saiten ruht auf dem Bauch von Frau Asche. Sie liegt halbwach im Krankenbett in einem Zustand der Trance. Die Musiktherapeutin summt zu den Klängen. Mit einem unheilbaren Gehirntumor kam die Patientin 3 Tage zuvor in Begleitung ihres Mannes auf die Station. Sie ist ehemalige Krankenschwester und ihr Mann praktizierte als Arzt.
Nachdem die Bestrahlung aufgehört hat, hat sie noch einige sehr wache Tage gehabt. Also gestern waren meine Enkelkinder da. Die hat sie also genossen, dass die da waren. Heute waren die anderen Enkelkinder da. War sie nicht mehr ganz so wach wie gestern. Um zu sagen, wie lange es dauert, das kann ja kein Mensch. Ich frage auch niemanden mehr danach. Da ist mir schon so viel gesagt worden. Der eine sagt 7 Jahre, der andere sagt 1 Jahr. Und der nächste sagt 7 Tage.
Die Patientin hat ja ein Glioblastom, also einen Gehirntumor, der offensichtlich sehr schnell wächst. Und ich wusste bereits, dass sie für musikalische Klänge, auch meditative Klänge, sehr offen ist. Also sie hat mir erzählt, dass sie zu Hause im Garten sitzend bestimmte Töne von ihren Windspielen hört und dass die eben etwas mit ihr machen und sie auch beruhigen und ihr wohltun. Und dann habe ich ihr angeboten, das Monochord zu holen, und sie hat aus diesem Krankheitszustand heraus nicht reagiert, also sehr zurückhaltend. Das wusste ich aber oder habe es mir gedacht. Also insofern habe ich dann ein bisschen offensiver gesagt, ich hole das mal und wir probieren es aus und sie können jederzeit Stopp sagen. Und es hat sich dann gezeigt, dass das genau das Richtige war. Und hat mir dann am Ende gesagt, dass sich in ihrem Bauch ein großer Violinschlüssel befindet. Und dass der sehr wohltuend ist. Und dass auch ihre Gedanken sich sortiert hätten. Dass es eine bestimmte Ecke gibt in ihrem Gehirn, in ihren Gedanken, die sehr grau und etwas bedrohlich gewesen sei. Und die jetzt wesentlich weniger bedrohlich ist.
Und dann kommen natürlich diese heftigen Kämpfe in einem, zu entscheiden, was kann man dem Patienten noch zumuten und was nicht. Und diese Bestrahlung, die ist also schon so heftig gewesen, dass meine Frau dann auch nach der 5. Bestrahlung bewusstlos geworden ist. Und dann habe ich nach Rücksprache mit meinen Kindern dann entschieden, dass wir den Willen meiner Frau berücksichtigen, die also lebensverlängernde Maßnahmen nicht wünscht. Da haben wir uns früher viel darüber unterhalten. Sie kennt auch die Problematik der Palliativmedizin. Sie hat eine gute Freundin, die hat hier gearbeitet. Und mit der hat sie früher schon sehr viel darüber gesprochen.
Die Palliativstation erscheint zunächst wenig als eine klinische Einrichtung. Einzig das ausgelöste Rufsignal eines Patienten und Spender zur Desinfektion der Hände vor den Patientenzimmern erinnern an ein Krankenhaus. Der Gang ist licht und an den Wänden hängen gerahmte Bilder. Auf der einen Seite befinden sich die Arbeitsräume des Stationspersonals. Am anderen Ende mündet er in einen Wintergarten mit einer Sitzecke vor einem großen Aquarium. 2 Tischreihen mit Stühlen und einem weißen Klavier. Es überwiegt eine Stimmung von Ausgeglichenheit, Ruhe und Entschleunigung. Die beiden Ärzte, Susanne Frankenhauser und Jens Kessler.
Die Entschleunigung kommt aus der Idee, wir wollen zuhören. Wir wollen hören, was den Patienten belastet. Und das kann ich nicht, indem ich die ganze Zeit Aktion betreibe, irgendwelche Maßnahmen durchführe und um den Patienten rumrenne. Ich muss mich dann hinsetzen und zuhören. Das ist eine sehr intensive Erfahrung, auch für die Behandler, weil wir ja geneigt sind, auch die Stille, die entstehen kann, zu füllen mit irgendetwas Fachlichem, was wir dann gerne sagen. Also sich wirklich hinzusetzen, zu hören und dann auch Stille auszuhalten, um mal nichts zu sagen, das ist eine der größten Herausforderungen, die ich erlebe, persönlich erlebe auf so einer Station.
Wir sehen die ganze Bandbreite. der Realist, der mit Zahlen, mit seinen Fakten ganz klar umgeht, der vielleicht recherchiert hat im Internet, was eine mittlere Überlebensrate ist bei seiner Erkrankung, aber auch diejenigen bis zum letzten Tag, bis zu ihrem letzten Atemzug ihre schwere Erkrankung verdrängen. Also da gibt es die komplette Bandbreite. Und was wir ganz häufig auch sehen, ist eine Mischung in einem Patienten, der auf der einen Seite äußert, er weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Er weiß um seine Erkrankung, er spürt es, auch dass er kraftloser wird von Tag zu Tag. Aber auf der anderen Seite auch noch Pläne schmiedet. Und wir sehen es auch in einzelnen Patienten, diese Ambivalenz, dieses Hoffen, aber trotzdem eigentlich wissen, worum es steht. Und das ist auch in Ordnung, das akzeptieren wir auch, dass das nebeneinander stehen kann in einem Patienten.
Dann treffe ich Irmgard Böhner wieder. Durch eine immer öfter auftretende Durchblutungsstörung in ihrem Kopf erfährt sie ihren tiefen Schlaf als eine Art Vorwegnahme ihres Sterbens, erzählt sie. Aber dann verbessert sich ihr Zustand und sie wird wieder zuversichtlicher.
Sicher, ich denke schon drüber nach. Und ich weiß, dass meine Art Krebs eben unheilbar ist und dass es irgendwann mein Ende bedeutet. Ich bin dann immer erstaunt, wenn ich an die Oberfläche komme, dass ich noch lebe. Ja, so, das war soweit zu meinem Zustand heute Morgen. Und jetzt Muskelschwäche habe ich, aber sonst ist es etwas besser. Ja, man probiert natürlich alles Mögliche. Und wenn man jetzt was probiert, was dann auch ein bisschen was nützt, dann passiert das jetzt. Klar, ne? Das Erste im Menschen ist natürlich, wenn er erstmal auf der Welt ist, dass er weiterleben will. Und bis zum Ende, ne? Und tja, ich denke, man versucht so, das mit allen Möglichkeiten, die man dann hat.
Erich Lehn, der nach der Einstellung schmerzhafter Chemotherapien optimistisch auf die Station kam, ahnt inzwischen, wie kritisch sein Zustand ist. An seine Familie denkend sagt er sich aber, dass es einfach weitergehen muss.
Gab es eigentlich zwischendurch mal Momente,
ja,
wo Sie an den Tod gedacht haben?
Ja, das gab's. Das gab's. Man kommt ja doch sehr tief ins Grübeln, ne? Sehr tief. Und da habe ich ja gedacht, soll ich weitermachen? Das bringt ja doch nichts. Also der Punkt war schon da. Aber das sind wirklich nur kurze Momente, weil man sich sagt, Kinder, da hast du eine Familie und irgendwie muss es weitergehen.
Auf dem Stationsgang treffe ich Carmen Straits, die ihren schwerkranken Mann besucht. Vor 46 Jahren lernte sie ihn im Zirkus Sarasani kennen. Er spielte im Zirkusorchester Kontrabass und sie trat als Artistin auf.
Und wie oft besuchen Sie ihn jetzt aktuell? Wie oft sind Sie hier?
Jeden Tag. Also, wenn es wenig ist, 3 Stunden, aber eigentlich immer 4, 6 Stunden. Gestern Nacht konnte ich gar nicht einschlafen. Ich bin um 10 ins Bett. Ich dachte, vielleicht kann ich ein bisschen vorschlafen. Das wird wieder arg. Ah ja, dann habe ich bis 1 Uhr geschlafen. Dann war ich bis 5 Uhr wach. Und dann bin ich wieder eingeschlafen und um 7 hat der Wecker geklingelt.
Und können Sie sich mit ihm noch austauschen? Wie sieht es aus?
Heute ging gar nichts mehr. Gestern hat er noch ein bisschen was erzählt, aber es hat irgendwie nicht so Hand und Fuß gehabt. Heute hat er mir was erzählt. Da habe ich gar nichts verstanden. Professor hat mich auch gefragt. Er kam ja heute Mittag. Okay, ich hab meinen Mann nicht verstanden. Der hat Träume erzählt. Ich habe nichts verstanden. Und auch so. Aber gestern war er noch so gut, dass er sich bedankt hat bei mir. Für all die Jahre halt. Und das ist, wie hat er gesagt, dass es schön war mit mir und mit euch. Also, der hat bestimmt die Kinder gemeint. Das war der einzige gute Satz, so zusammengefasste Satz.
wichtig ist auch, diese Art des öffentlichen Spiels lässt auch, zumindest akustisch, ein Teil einfach der Krankenhauswirklichkeit oder der Station.
Das stimmt natürlich, das stimmt.
Ja. Ich meine, wenn man jetzt hier als Fremder kommt und hört plötzlich Klavier, denkt man, huch, man kennt es nicht aus Krankenhaus.
Man kennt es nicht, ja, das stimmt. Es ist auch so ein Stück normales Leben oder ein Stück Wirklichkeit von draußen oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ne? Und natürlich steckt dann in den Liedern selber nochmal allerhand. Ne? Da gibt es kleine Klavierstücke, die einen vielleicht erinnern an das, was man gehört hat. Manchmal ist es nur ein Lied, was ich singe oder gesungen habe und daran schließt sich dann ein langes Gespräch an. Da kommt ein Berg von Erinnerungen hervor. Da wird plötzlich Kindheit oder Erwachsenensein oder besondere Situationen wieder lebendig. Und das ist meiner Meinung nach auch eine wichtige Funktion von Musiktherapie, dass sie, indem die Musik die Erinnerung auslöst, diese wieder wach macht und eigentlich auch Wertschätzung des gelebten Lebens ermöglicht.
Ja, ja, morgen werden wir wieder singen, falls ich die Nacht überlebe. Also, Sie können davon ausgehen, ja, wie weit im Augenblick meine gefühlsmäßige Weite ist. Ja. Von ich wach nicht mehr auf, bis ich singe morgen wieder Lieder mit der Geschichte da. Aber irgendwie, wissen Sie, irgendwie passt es zu mir. Ja, dass ich so in Gegensätzen lebe. Und dann auch in Gegensätzen sterbe wahrscheinlich.
Also der Herr mit seinem Prostatakarzinom, er hat von uns jetzt am Wochenende eine Pumpe bekommen, wo er selber sozusagen Schmerzmittel sich zusätzlich abrufen kann, wenn er Schmerzspitzen hat, weil das so seine größte Sorge war, dass er unter Schmerzspitzen leiden muss und dass er da lange warten muss, bis er eine Bedarfsmedikation bekommt.
Und mit der Pumpe kommt er ganz gut zurecht?
Ja.
Dann gucken wir mal.
Guten Morgen. Ich grüße Sie. Immer mit nackten Oberkörper, ne? Ist das okay?
Für mich ja.
Grüße Sie. Wir kennen uns ja, ne?
Für mich ist es absolut okay.
Bei ihrer morgendlichen Visite treffen die Stationsärztin und der Stationsleiter auf einen ungewöhnlichen Patienten. Trotz Winter und offenem Fenster ragt sein schmaler Oberkörper nackt unter der weit aufgeschlagenen Bettdecke hervor. Burkhard Behm ist 61 und war Krankenpfleger. Als Folge vorangegangener Bestrahlungen ist er kahlköpfig. Durch das hoch aufgerichtete Kopfteil seines Bettes scheint er eher entspannt in einem Liegestuhl als in einem Krankenbett zu ruhen. Seine Lage ist hoffnungslos. Er weiß es und nimmt dazu wiederholt eine klare Haltung ein. Für das Stationspersonal ungewöhnlich, für seine Angehörigen oft schwierig. Sie besuchen ihn immer ab mittags und schwanken zwischen Beklommenheit und Entlastung. Die Artikulation seiner Gedanken fällt ihm allerdings zunehmend schwerer, da von den Krebsgeschwüren auch seine Mundhöhle betroffen ist.
Also auf jeden Fall am Anfang war es sehr gewöhnungsbedürftig, damit umzugehen, weil du das so wie abgehakt hast. Das war schwierig. Aha. Mittlerweile kann ich gut mit umgehen. Find mich getröstet, wenn ich heimgehe.
Ja. Ja.
Komischerweise.
Oh. Weil
und komme jetzt gern her.
Ja.
Also
eben.
Ja.
Das stimmt. Weil ich das eben als, als Ziel, Weg sehe und ich als Start und Ziel. Ja? Mhm. Dass es keinen Start gibt, die Geburt und kein Ziel, den Tod. Sondern es gibt im Weg das Leben. Und ich habe gestern auch schon zu Ihnen gesagt, ich hatte 60 Jahre lang, vor allem von der Gesundheit, was er jetzt im Moment betrifft, ein Top-Leben gehabt. Das muss überhaupt erstmal jemand das Glück haben überhaupt. Ne? Und von der Seite her habe ich eigentlich alles gehabt. Ja? Und dann können wir auch nochmal miteinander umgehen. Wir wollen ja mal mit einer umgehen. Sind irgendwelche Fragen offen? Wenn sie geklärt, dann brauchen wir hinterher nicht sagen, hätte ich mal. Ja? Das ist dann eben der große Unterschied.
Das ist ein großes Extrembeispiel. Ich habe es ihm auch im letzten Gespräch, hatte ich es mit ihm. Das sagte er, und das war für mich ganz beeindruckend. Das sagte er nämlich zu mir, wissen Sie, ich hatte 60 tolle Jahre und jetzt habe ich ein beschissenes Jahr hinter mir. Und diesen Satz habe ich so hier noch nie gehört. Ich höre eigentlich immer den Satz, ich hatte 60 tolle Jahre und jetzt plötzlich bin ich krank geworden. Wie kann das denn sein? Ja, also diese Suche, was ist passiert in meinem Leben, dass ich jetzt krank bin? Ich habe gesund gelebt, ich habe nie geraucht, alle diese Geschichten. Ich mache Sport. Auch dieses, für was werde ich gestraft? Also solche Fragen, gibt es was in meinem Leben, wo das eine Strafe ist? Also da gehen viele, viele Gedanken, viele Gespräche von Menschen hin und da fließt viel Energie rein. Und der Herr Behm, bei ihm ist es zu 100% gedreht, er macht einen Strich drunter und sagt, 60 Jahre waren ein tolles Leben und ein Jahr war mit seinen Worten beschissen.
Nein, ich habe wirklich Angst gehabt, Angst vor der Zukunft, also Angst in der Richtung, wie werde ich betreut? Nicht? Da habe ich praktisch vom Vierteljahr, vor 4, 5 Monaten überwiegend mit abgeschlossen. Es war sicher, es gibt Möglichkeiten, hört man sich an. Man gibt nie ganz auf, muss man auch nicht. Ja? Aber das sind eben wirklich dann die Ängste gewesen, die ich gehabt habe bei all dem. Und war vor 4 Monaten für mich eigentlich alles da. Du willst nur in Ruhe sterben.
Das ist ein Musterbeispiel, wirklich.
Ich glaube ich nicht.
Glaub doch.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Wer sich ein bisschen damit befasst, kommt letztendlich dahin. Und das ist vielleicht der Fehler von vielen Politikern, die sich damit befassen sollten und es doch nicht tun. Ja? Die Verschärfung der momentanen Lage wäre eine Katastrophe. Ja? Man muss nicht alles freigeben. Ja? Aber man sollte letztendlich die Möglichkeit, wenn jemand wirklich will, sagt, ich will gehen, diese Möglichkeit schaffen. Ganz wichtig.
Große Worte.
Burkhard Behm überschritt eine Grenze. Die Stationsärztin saß bei aller Zugewandtheit und Anteilnahme in der Klemme. Mit seiner Forderung, einen Menschen gehen zu lassen, der gehen will, drückte Burkhard Behm sein Verlangen nach einer aktiven Sterbehilfe aus. Für die Ärzte der Station ist das jedoch keine Option, weder gesetzlich noch aus ihrem Selbstverständnis heraus. In Einzelfällen werden Schritte unternommen, die einen Sterbeprozess möglicherweise verkürzen. In der einfachsten Form das Absetzen von Medikamenten und in Ausnahmefällen werden Präparate verabreicht, die den Patienten in einen kontrollierten Schlafzustand versetzen. Entscheidend für die Ärzte ist dabei der klare Wille des Patienten. Und dieser muss sich im Endstadium eines Sterbeprozesses befinden, der aller Voraussicht nach nicht in einem sanften Entschlummern mündet, sondern in einem qualvollen Tod.
Und meist ist es in den ersten Tagen so, dass der Patient kommt und sagt, ich will nicht mehr, ich möchte eine Spritze. Das ist ein Satz, der ist jetzt nicht so einfach gesagt, sondern der wurde von einer Patientin hier auf unserer Station geäußert. Die kam auch, das war so eine Koinzidenz, sie war Niederländerin und kam hierher zu uns an die Universitätsklinik, weil sie noch eine Hoffnung auf Therapie hatte und auch dieses hatte sich zerschlagen. Und sodass sie auf mit einer aufgebracht und mit Aggressivität hier auf die Station kam. Wie fängt man solche Leute auf? Man bietet ihnen, ich nenne das immer, man überschüttet sie mit Liebe. Und Liebe macht sich bemerkbar in der Betreuung, in dem Gespräch, in dem auf ihre Wünsche eingehen. Sodass also in den nächsten Tagen, wo von der Patientin aus erkannt wurde, hier wird sich um mich gekümmert, die betreuen mich und die nehmen mich auch ernst, entstand ein Vertrauensverhältnis, in dem dann auch letztendlich thematisiert wurde, was machen Sie, Herr Doktor, wenn ich keine Luft mehr kriege aufgrund meiner aufsteigenden Lähmung? Und da war die ganz klare Diktion, auch das Angebot an die Patientin und die Absprache mit den Angehörigen, in dieser Situation
werden wir, die Patientin, wenn sich diese Luftnot immer mehr verstärkt und tatsächlich zu einem Erstickungsanfall führt, werden wir die Patientin mit Hilfe von Schlafmitteln in einen Schlaf überführen, den man kontrollieren kann, dessen Tiefe man kontrollieren kann über die Dosierung, und werden das weitere Ableben der Patientin begleiten. Aber es ist eine passive Sterbehilfe. Und am Ende waren die Angehörigen außerordentlich froh, dass wir eine ganz andere Lösung für das Ableben, für das Versterben gezeigt haben als eine Spritze.
Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen.
Als ich am Morgen Irmgard Böhner besuchte, fand ich sie noch in einer heiklen Verfassung. Ihre Stimme war dünn und brüchig und sie meinte, jetzt ist es soweit, sie werde sterben. Aber jetzt singt sie wieder.
Wirkt auf jede erregend wie Sekt. Und in ihre geheimsten Gefühle werden Piano doch forte geweckt.
Ich hatte damals Klavier alles so mit in die Ehe gebracht und habe auch noch Klavier gespielt. Aber mein Mann war angewidert von irgendwelchen musikalischen Musikinstrumenten oder überhaupt Musik. Und da habe ich es aufgegeben. Weil wenn ich dann mal gesungen habe, so vor mich hin oder sowas, dann hieß es, hör auf mit deinem Gesülze oder mit deinem Gekrähe.
Frau Böhner ist eine Patientin mit einem Brustkrebsleiden, was weit fortgeschritten ist mit einer Metastasierung in die Knochen und ist jetzt in einem Zustand, der sehr reduziert ist. Also ist von Tag zu Tag schwächer, baut zunehmend ab, hat relativ viel Druck von ihren Kindern, dass sie weiterkämpfen soll. Aber im Endeffekt sagt sie auch, sie weiß gar nicht mehr, ob sie weiterkämpfen möchte.
Also meine Tochter und der Rest der Welt schätzen es vielleicht manchmal anders ein wie ich. Wir haben schon immer ein bisschen ein nicht so soziales Verhältnis gehabt. Es war immer ein bisschen mehr rational. Aber ich muss sagen, sie tut wirklich alles, was sie kann. Doch.
Erich Lehn kämpft gegen seinen sich immer weiter verschlechternden Zustand an und hofft, bald zu Hause gepflegt werden zu können. Seine Ehefrau und seine Schwester bleiben skeptisch, sagen es ihm allerdings nicht. Erich Lehn verliert zunehmend die Kontrolle über seine Arme und Hände. Kaffeetassen drehen sich in seiner Hand, Wassergläser schwappen über, Brote fliegen durch die Luft und Schüsseln mit Quarkspeisen leeren sich ins Bett oder fallen scheppernd zu Boden. Als ich sein Zimmer betrete, wirft er ein Tablett herunter, von dem er gerade vergeblich eine Tasse zu greifen versuchte.
Lassen Sie alles liegen, das hat keinen Wert mehr. Heute Mittag hat mich meine Frau gefüttert, konnte den Mann Löffel heben. Es ist so nach dem Motto, jetzt ist aus. Ich bin jetzt am Punkt und würde sagen, ich mag nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, irgendwie was aufzubauen oder so. Keine Lebenslust.
Der hat ja immer noch Kraft, aber er kann es nicht mehr koordinieren.
So
er ist nicht mehr in der Lage, den Becher wirklich zu führen. Ja?
Ja.
Da kommt jetzt zunehmend so eine neurologische Störung, also neben der körperlichen Schwäche.
Und das macht ihn ganz kaputt. Auch,
ja. Und das verwirrt ihn, weil er das, so
aber
hat er sich nie gesehen.
Er ist zeitweise etwas verwirrt.
Ja.
Ich will dann nicht kalt erscheinen, aber ich bin dann realistisch.
Nee, das hat auch mit Kälte, wissen Sie, gar nichts zu tun. Das ist
ich bin dann realistisch und denke mir, jetzt hat er seine Ruhe.
Ja. Da werden wir noch ein bisschen brauchen. Ne? Ich glaube, wichtig ist, dass wir ihm nichts vormachen auf der einen Seite.
Nee.
aber auf der anderen Seite ihn auch so richtig auffangen und diese Sorge, die er da, also die, das, was er an sich selbst beobachtet, ja, dass man das so ein bisschen ablenkt, indem man ihn mit anderen Dingen auch beschäftigt. Ja, ja, ja? Also ich meine, dass er jetzt da draußen sitzt, tut ihm eigentlich gut, weil er was anderes sieht und dann vergisst er das so ein bisschen.
Ja. Wir haben ja den hochgradigen Verdacht auf eine Metastasierung im Gehirn auch, die auf der einen Seite diese Zuckungen auslösen kann, so dass es eine Erklärung ist, die auf der anderen Seite auch diese Vigilanzminderung, diese starke Müdigkeit macht. Das sieht jetzt schon danach aus, dass einfach das extrem stark weiter voranschreitet.
Sie hier?
Jeden Tag.
Jeden Tag.
Ich komme immer morgens von Worms hierher. Bin ich so etwa um 10 Uhr hier und dann bleibe ich so bis späten Nachmittag. Ja, ich möchte da nicht irgendwie was versäumen. Also, es sind auch zwischendurch unheimlich schöne Momente miteinander, wenn sie wach ist. Und wir erzählen ein bisschen von früher, sagt sie mir viele liebe Sachen, was vorher nicht so hörbar war. Man lebt leider ein bisschen oberflächlich. Also durch sowas wird einem das Leben irgendwie bewusster, wenn man das miterlebt.
Wenn ich so um 9 Uhr komme, gehe ich um 2. Oder wenn ich einen Bus verpasst habe, komme ich ja später, bleibe ich halt ein bisschen länger. Also so immer zwischen 24 Stunden, jeden Tag. Der Doktor hat gesagt, er wird nicht gesund. Ich habe das mir die ganze Zeit schon gedacht, gefühlt irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das so ausdrückt.
Also der Tod oder über den Tod zu reden, ist wie ein Tabuthema. Und die Aufgabe der Palliativmedizin ist es, dieses Tabuthema zu öffnen. Sowohl für den Patienten als auch für die Angehörigen. Und wenn es aber einmal ausgesprochen ist, dann ist es wie etwas, was sich angestaut hat und was raus ist aus einem. Und dann fühlen sich Leute, Patienten und Angehörige, wirklich befreit. Und es ist dann, merkt man, dass es gar nicht so schwer ist, wenn ich die Sprache des Patienten gefunden habe, ihm das dann auch zu sagen. Weil es für ihn eine enorme Erleichterung ist und er auch damit anders umgehen kann. Ob das gut ist, den darf man nicht alleine lassen. Also dieses Gespräch, auch selbst wenn Sie das dann beenden, Sie müssen das irgendwann wieder aufnehmen, weil Sie müssen ihn dann mit diesem anderen Informationsgehalt, müssen Sie ihn ja jetzt auch weiterhin begleiten. Sie dürfen dann den nicht hängen lassen. Das darf man nicht machen.
Es ist extrem wichtig, dass man diesen Teil der Erkrankung, diese Phase der Erkrankung, des nicht mehr heilen Könnens, der nicht mehr kurativen Angehensweise, dass man den nicht vergisst und dass man den nicht verleugnet und verdrängt als Arzt, sondern dass man das genauso medizinisch begleitet, sowohl für die Patienten als auch für die Angehörigen, diese Lebensphase, und sie trotzdem lebenswert macht und dass man trotz des vielen Fortschrittes in der Medizin auch hier in diesem Bereich, wenn man sagen muss, man kann nicht mehr heilen, dass man trotzdem für die Patienten da ist und ihnen ein menschenwürdiges Leben noch ermöglicht in dieser Zeit. Und das geht heutzutage oftmals in der hochtechnisierten Medizin unter und dafür sind wir da. Aber eigentlich sollte es nicht nur bei uns in der Palliativmedizin so sein, sondern sollte eigentlich in jedem Bereich der Medizin mitgelebt werden.
Also wir hätten auch, sag mal, in der Klinik noch bleiben können. Also sie sind da nicht entlassen worden oder so. Sondern es war mein Wunsch, insbesondere durch die Bekanntschaft mit ihrer Freundin, die hier auf der Palliativstation gearbeitet hat. Und in der Palliativmedizin gehen die Schwestern und insbesondere die Ärzte mit den Patienten anders um. Ich habe das auch gemerkt, als ich in der Uniklinik noch war, das war deren Aufgabe ist, sagen wir mal, Leben zu erhalten, zu retten. Da wird also alles an Medizin betrieben, was so gut und teuer ist. Aber hier ist das ein bisschen anders. Hier wird, sagen wir mal, der Situation angepasst, therapiert. Also keine Schmerzen, Wachheitszustände, in denen man noch was Positives sehen und erleben kann.
Das ist ein ganz anderer Umgang mit so Menschen.
Den Ehering haben wir abgemacht, den hat die Frau mit nach Hause genommen.
Okay. Habt ihr das eingetragen?
Ja, ich habe in der Grube und da haben wir gemacht.
Okay. Schichtübergabe im Schwesternzimmer.
Und hat die irgendwas
Vorlandstunde gesagt? Vorlandstunde haben wir erneuert.
Ja, wie irgendwas ist, wenn vom Zustand, sage ich mal, ja, es ist ja schon schlecht, aber soll ich sie anrufen, wenn er Atempause hat? Oder hat sie, ja.
Anschließend treffe ich im Wintergarten die Lebenspartnerin von Burkhard Behm. Eingemauert in ihr Leid erzählt sie mir, wie sie vor der Verlegung ihres Gefährten in ein Hospiz einen Brief an den lieben Gott schrieb.
Letztes Mal habe ich einen Brief geschrieben an den lieben Gott. Ich habe mir alles geschrieben, was mir gestunken hat, und habe gebetet darum, dass es irgendwie wieder gut ausgeht. Habe dann nicht gewusst, wo schicke ich denn das Ding jetzt hin. Dann habe ich es da in den Ordner ausgedruckt, dass ich es lesen kann. Ich habe ihn nur zum Ende dann gebeten, dass er den Mann wieder gesund werden lässt oder noch einige Zeit leben lässt. Ja.
Jetzt verschiebe ich mal kurz ins Bett ein bisschen. Ja. So, jetzt mache ich das Kopfteil gleich hoch. Sie sagen, wie weit?
An einem Mittwoch ist es soweit.
So oder noch?
Ein Krankentransport trifft ein.
So, dann sehen wir sie auch besser rüber.
Burkhard Behm wird auf eigenen Wunsch in ein Hospiz verlegt. Seine jüngere Tochter ist mit ihrem Baby gekommen, um ihn zu begleiten.
Hallo, Herr Behm.
So,
grüße Sie.
Auf der Trage, mit der Burkhard Behm über die Gänge und in den Aufzug gerollt wird, droht er zu ersticken.
Luft.
Gell, sie kriegen es auch noch im Auto. So, Herr Böhm, Achtung.
Okay. Ich weiß, was er meint. Okay. Jetzt weiß ich es.
Ja.
Was denn? Ich soll ihn ein bisschen unterstützen. Dass er sich ein bisschen hochziehen kann.
Ja.
Alles klar. Okay.
Das ist es, ne?
Ah. So, wir fahren dann los.
Nein.
Ja, okay.
Gut.
Als ich abends im Gästehaus mein Zimmer erreiche, bin ich wie betäubt. Die Ereignisse um den Transport haben mich aus der Bahn geworfen. Burkhard Behm wollte sterben und sei es mit Hilfe der Ärzte. Damit hat er viele Fragen aufgeworfen. Seine Entscheidung für das Hospiz geschah wahrscheinlich weniger aus Überzeugung als aus Verzweiflung. Ich tippe Sätze in mein Notebook, aber nichts gelingt. Ich gehe ans Fenster und blicke in die Nacht. Im gegenüberliegenden Vinzentius-Krankenhaus liegen zwei Zimmer im Dunkeln und warten auf neue Patienten. In einem schwach erleuchteten Zimmer liegt ein Mann mit einer Sauerstoffmaske. Zwei Tage später wird er sterben. Ich muss noch einmal mit dem Arzt und der Sozialtherapeutin über Sterbehilfe sprechen.
Ja, doch, ich erinnere mich schon an zwei Situationen, wo es tatsächlich aus der Familie rausging. Wie ist es denn in der Schweiz? Können Sie uns da Informationen geben? Wie macht man das eigentlich? Ja. Aber es waren immer Gesprächsanfänge, diese Fragen danach. Und es geht sehr schnell in eine ganz andere Richtung. Es geht sehr schnell in die Richtung, also gerade bei den Familien, was befürchtet ihr? Was sind das eigentlich für Situationen? Und es wird nie weiter verfolgt. Es war immer eher so ja, ein starker Gesprächsbeginn. Oh, wieso? Jetzt stell dich mal dazu. Wie reagierst denn du jetzt eigentlich? Ja.
Also ich meine, das ist jetzt trivial und das Leben geht weiter. Und für diejenigen, die übrig bleiben, geht das Leben weiter. Und da finde ich, da ist dieser natürliche Tod, der, und ich mache jetzt mal den Unterschied zu diesem assistierten Suizid, da ist dieser natürliche Tod für alle Beteiligten letzten Endes ein normales Lebensende. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Angehörige traumatisiert sind. Und ich habe praktische Beispiele von einer Tochter einer schwerkranken Patientin, wo die Mutter sich über einen assistierten Suizid das Leben genommen hat, wie die heute noch hadert. Die hat mir einen Brief geschrieben, das war wirklich schlimm, wie traumatisiert die Tochter zurückgeblieben ist, weil die Mutter diesen Schritt gemacht hat. Und es gibt manche Angehörige, also wir hatten die Mutter eines 23-jährigen Sohnes, der hier verstorben ist, die über ein halbes Jahr immer wieder gekommen ist, sich in den Wintergarten gesetzt hat, wo sie zusammen noch haben sitzen können und hat immer wieder das Gespräch gesucht, ja warum denn und wieso ist er denn und warum ist das alles richtig gewesen und haben wir uns richtig drum gekümmert und so weiter und so fort. Hat also medizinisch hinterfragt, aber auch immer wieder die Notwendigkeit gebraucht, einfach über das Ableben, das Versterben ihres Sohnes zu sprechen.
Also eine aktive Sterbehilfe halte ich für äußerst schwierig. Wer will das entscheiden und welcher Arzt möchte das dann machen? Und das sagen wir mal, zu kommerzialisieren, das halte ich für hochgefährlich. Das finde ich nicht gut.
Es ist kurz vor Weihnachten. Im Wintergarten wird eine Tanne geschmückt. Und im Aufenthaltsraum der Schwestern und Pfleger brennt jeden Tag eine Kerze. Viele Angehörige der todkranken Patienten verbreiten Zuversicht, indem sie ein Christfest im Kreis der Familie in Aussicht stellen. Es ist mein letzter Tag auf der Station. 5 Tage zuvor starb Irmgard Böhner. 3 Tage darauf der Kontrabassist und Mann der ehemaligen Artistin Carmen Straits. Burkhard Behm verstarb 2 Tage nach seiner Verlegung ins Hospiz. Und der Mann mit der Gehirnblutung, dessen Zimmer ich vom Fenster meiner Unterkunft aus sah, starb am 3. Tag meines Aufenthalts. 2 Patienten konnten in die häusliche Pflege entlassen werden. Der ehemalige Chemiefacharbeiter Erich Lehn und die Frau des Facharztes Gernot Asche werden kurz nach meiner Abreise sterben.
Vielleicht noch ein Satz. Sterben tut ja, wenn man es aus der physiologischen Seite sieht, tut ja nicht weh. Das, was weh tut, ist das der Verlust. Also ist diese psychische Seite. Aber der Körper hat sehr, sehr viele Schutzmechanismen entwickelt. Eine Abnahme der Atmung führt zu einem Anstieg des CO2. Und dieser Anstieg des CO2 macht eine narkoseähnliche Wirkung, sodass das Bewusstsein eines Patienten, der vom Herzen oder vom Kreislauf und von der Atmung her immer weniger atmet, auch immer von seinem Wachheitszustand immer mehr eingetrübt wird. Und das erleben Sie häufig auch auf unserer Palliativstation, wo ein Patient sich richtig gehend verabschiedet und dann verstirbt. Und was auch eine interessante Beobachtung ist, dass viele Patienten so lange warten, bis die Angehörigen raus sind aus dem Zimmer und dann versterben. Und wir wissen natürlich nicht, wie das geht, aber die Angehörigen haben häufig auch so einen fordernden Charakter für den Patienten. Er hat überhaupt keine Zeit zu versterben.
Es gibt eine Befriedigung des Helfens.
Natürlich.
Und es fällt uns fast allen leichter, anderen zu helfen, als uns selbst zu helfen. Und das ist ja die schwierige Übung, wenn man so krank ist, dann die Hilfe anzunehmen und nicht zurückgeben zu können. Das haben wir oft nicht geübt im Leben. Und das, was der Patient gibt, ist im Grunde, dass er sich mit seinem Schicksal befasst und bestenfalls auch aussöhnt. Und das macht uns als Helfende wieder, das bereichert uns, wenn wir das erleben können.
Vielen Dank.
Die Zeit, die noch bleibt. Feature von Reinhard Schneider. In den Aufnahmen hörten Sie die Patienten Irmgard Böhner, Burkhard Behm, Erich Lehn und die Angehörigen Carmen Streitz und den Facharzt für Chirurgie Gernot Asche, den Leiter des Zentrums für Schmerztherapie und Palliativmedizin an der Universität Heidelberg und Leiter der Palliativstation Prof. Dr. Hubert J. Bardenheuer, seinen Stellvertreter Dr. Jens Kessler, die Stationsärztin Dr. Susanne Frankenhauser, die Musiktherapeutin Gisela Platzbecker, die Sozialpädagogin Ulrike Bock und die Stationsschwester Sabine Meisel. Sprecher Sebastian Miro. Ton und Technik Andrea Gress und Dietmar Rözel. Regie Reinhard Schneider. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2015.